Hallo und herzlich willkommen zum Schiffbruch mit Jesus.
Wer hätte das gedacht? Ich habe so eine Karte hier hängen, da steht drauf, so wir machen es nicht, weil es einfach ist, sondern wir machen es, weil wir dachten, dass es einfach ist. Ja, es ist anstrengender als gedacht. Man ist damit mehr beschäftigt als gedacht. Aber es bringt trotzdem Spaß.
Es ist so ein bisschen Selbsthilfegruppeneffekt, sage ich immer. Ne? Wenn du in der Selbsthilfegruppe bist, dann erzählst du ja auch so von dir selbst und deine Geschichten. Und das ist ja erwiesenermaßen auch eine Hilfe, weil man plötzlich Dinge nochmal so neu reflektiert und sich anschaut und dann auch gedanklich irgendwie weiterkommt. Und ich meine, das ganze Ding ist ja so gestartet auf dem Freakstock, wo wir plötzlich zusammensaßen und zu unterhalten haben und unsere Geschichten erzählt haben und reflektiert haben und plötzlich ist da irgendwas Geiles passiert, wo wir sagten, das sollte irgendwie weitergehen.
Und eben halt auch die ganzen anderen Leute, die dann aufgestanden sind und ihre Geschichten erzählt haben. Also ist schon cool. Also es bringt Spaß. Das ist auch nett. Auch das, was ich letztes Mal meinte, irgendwie so oft mit dir jetzt zu reden und alles und so, ist schon geil. Ach. Okay, wir haben ja auch wieder einen Gast. Der Simon, der ist ganz brav und hört zu und freut sich. Hallo Simon.
Hallo Simon. Hallo Mirko, hallo Martin, hallo an alle anderen. Ich musste mir schon die ganze Zeit schwer auf die Zunge beißen.
Genau,
ja, Feuerfrage. Jetzt darfst du mitreden.
Genau, das wollte ich gerade sagen, genau.
Genau, ja, wir haben jetzt festgestellt, wir sagen zu oft genau. Falls irgendjemand mitzählt oder so, ja.
Der kriegt dann Eis.
Ja, aber wir reden jetzt ja nicht nur über uns. Das haben wir ja schon gemacht. Vielleicht machen wir es auch irgendwann nochmal wieder mehr. Aber Simon, dich kenne ich schon ewig gefühlt mit diesem fiesen roten Lockenkopf. Waren das Locken? Ja, ne? Oder Raster?
Früher hatte ich sogar mal Dreadlocks. Aber ich hieß schon immer rot und hatte schon immer rote Haare. Und das war natürlich schon immer eine nette Kombination.
Genau.
Ja. Und irgendwie auch immer präsent. Also ich weiß nicht, wann warst du, bist du zu den Jesus Freaks gekommen? Welches Jahr schreiben wir?
Ich selbst war 16 und bin jetzt 37, also vor 21 Jahren. Dann muss es 2002 gewesen sein.
Ah, krass, ja, ja.
Krass. Wenn irgendjemand so sagt, so irgendwie so, ja, so vor 20 Jahren, dann denke ich immer so, ja, 1980 oder so. Irgendwie.
Genau. Aber,
nee, das war 2000. Ja. Ja, Simon und ich waren WG-Kollegen. Gab es mal Streit mit Küche sauber machen?
Ich habe irgendwann meine WG gestartet und eben jegliches Gesocks aufgenommen.
Ja.
Und da war dann auch mal Mirko dabei. Also deswegen glaube ich auch, dass er denkt, dass wir uns schon so lange kennen, weil das einfach so intensiv war, zusammen zu wohnen.
Ja, ja.
Aber es war auch einfach eine schöne Zeit. Wir haben uns da erlebt, als Menschen ganz normal im Alltag. War nett.
Ja, auf jeden Fall. Das ist halt das Geile, finde ich, so, wenn man sich so viele Jahre kennt. Diese gemeinsame Geschichte halt, wie wertvoll das eigentlich dann doch ist. Ne? Also selbst nach so vielen Jahren. Schon geil. Cool. Aber wir sind ja hier, Simon, wegen nicht Kaffee trinken mit Martin und Mirko, sondern Schiffbruch mit Jesus. Was ist dein Schiffbruch, über den wir uns gleich ein bisschen länger unterhalten?
Ich habe Scheidungen durchmachen müssen und die kam ziemlich für mich überraschend. Also echt so aus dem Nichts heraus erlebt, wie meine damalige Frau aus der Beziehung rausgegangen ist in eine Außenbeziehung, als mit jemand anders was gestartet hatte. Und das hat mir ganz schön den Boden und den Füßen weggezogen, weil es eben etwas war, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und so weiter.
Ja. Okay, das ist spannend, weil manche Stürme im Leben, die kündigen sich ja so ein bisschen an und dann weiß man irgendwie so, okay, es ist ein bisschen wellig und dann irgendwie ein bisschen doller und so. Und so wie du das sagst, das heißt, das war wirklich so aus dem Nichts heraus.
Ja, weil ich ein Mensch war, der im Ostdeutschland aufgewachsen war, aber in einem behüteten Elternhaus. Meine Eltern waren zu DDR-Zeiten ganz entschiedene Christen mit allen Repressionen, was das damals bedeutet hat. Aber ich habe das erlebt, in einer Familie aufzuwachsen, die einfach behütet war. Wir waren 4 Kinder, plus das 5. Kind die Firma. Und das lief in ihrer Art und Weise, lief das alles gut. Und ich war so ein Sonnenscheinkind. Also ich habe mich dann irgendwann im Studium auch so mit Geschwisterfolgen und sowas dann mal gehabt. Und so das 3. Kind, ich hatte einfach ein nettes Leben. Und daher war das dann irgendwann doch total überraschend.
Ja. Magst du erzählen, ja, wir haben ja am Anfang auch versucht, so ein bisschen den Weg dahin zu beschreiben. Wie waren die Jahre vor der Krise? Wie ging es dir, wie ging es euch in der Ehe? Wo hast du drin gesteckt, in was für Projekten? Was war da bei dir am Start?
Ich war so ein Macher. Ich kam aus einer Macherfamilie, ja. Nachwende, Kind für mich selbst. Das war das, wo ich meine Eltern erlebt habe, die dann nach der Wende wirtschaftlich aktiv sein konnten, unternehmerisch aktiv sein konnten. Da wurde immer angepackt, da wurde immer gearbeitet. Das war das, was ich mir so in meiner DNA wahrscheinlich auch mitbekommen habe. Ich war als Jugendlicher, haben wir irgendwann einen christlichen Verein gestartet, die Konzerte organisiert haben. Ich war bei den Jesus Freaks dann mit 16 am Start, habe da irgendwie auf verschiedenen Ebenen dann irgendwie Verantwortung übernommen. Aber ich habe auch als Jugendlicher schon irgendwie im Jugendparlament mitgemacht, habe einen Basketballtrainerschein gemacht. Und so war ich jemand, der in der Schule sein Abi da irgendwie nebenbei mitgemacht hat. Nicht super gut, aber auch nicht schlecht. Sondern war einfach in ganz, ganz vielen Sachen aktiv. War ein Macher, der unterwegs war, dem die meisten Dinge auch einfach gelungen sind. So, weil ich einfach getan habe. Ich hatte so dieses Grundprinzip, jede offene Tür, die sich mir irgendwie so kreuzt und ich das Gefühl habe, dass es dran ist, da durchzugehen, dann habe ich das gemacht. Und da war vieles relativ easy going.
Es war ja auch so, dass viele Leute auch mitgemacht haben. Also du hattest immer Leute begeistert, die irgendwie dabei waren. Also wenn ich so am Anfang überlege, so Jesus Freaks Zwickau und so, da waren ja auch immer, also es war eine lustige Truppe,
ja,
die einfach unterwegs war zusammen, also Freundeskreis auch und so.
Das kann ich zu allen Sachen sogar sagen. Also wir waren so eine nette Crew, die gemeinsam diese Punk- und Screamo-Konzerte organisiert haben. Wir waren eine nette Truppe, die gemeinsam Basketball gezockt haben, die Cheese Freaks in Zwickau, wie dann auch später die Cheese Freaks in Jena, die ich mit da erstatten durfte, haben total Spaß gemacht. Also das war genau so. Ich war immer mit Menschen unterwegs und auch immer in so einer prägenden Rolle, weil es mir Spaß gemacht hat, Verantwortung zu übernehmen und mit Menschen gemeinsam irgendwie Leben zu gestalten, was mir selbst Freude gemacht hat.
Aber wie war das so dein Glaubensding? Also deine Eltern, die waren ja schon zu Ostzeiten auch mit dem Herrn unterwegs. Das heißt, die haben ja einen Glauben, der sehr für sich geprägt war. Und du bist ja dann doch sehr offen nach draußen gegangen.
Ich habe mir eben so mein eigenes Playfield gesucht. Meine Eltern sind in der Landeskirche da aufgewachsen und beheimatet gewesen. Zu DDR-Zeiten gab es da auch nicht so viele Alternativen in Ostdeutschland. Ja. Und da war ich dann für mich auch gelandet gewesen und auch ganz bewusst, weil ich mit 14 für mich auch mal so eine ganz bewusste Entscheidung für Jesus getroffen hatte. Und dann war ich da auch in der Landeskirche angekommen und habe da auch die Grenzen von so einer evangelischen Kirchengemeinde und Jugend erlebt, weil ich jemanden kennengelernt hatte, der selber mit dem Leben ganz schön gehadert hatte und ich gemerkt habe, dass das dort irgendwie nicht funktioniert hatte, diese Person unterzubekommen. Und dann gab es in Zwickau eine Jesus-Freaks-Gruppe, die ich mal kontaktiert hatte und die waren gerade dabei, sich aufzulösen und so weiter und wollten keine neuen Leute dabei haben. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt auch nicht die Hilfe. Aber dann haben wir irgendwie einfach, nachdem die sich aufgelöst hatten, ein Jahr später waren andere Leute an die Stadt gekommen, die was neu gegründet hatte, neu gründen wollten. Da bin ich dazugekommen. Und so ist das ein bisschen meine geistliche Heimat dann geworden, wo ich ganz viel erleben durfte, ausprobieren durfte. Das hat wirklich Spaß gemacht.
Ja, lustig, dass du jetzt dann wieder in der Landeskirche bist, ne?
Ja, das sage ich immer, weil ich alle Alternativen oder von Freiheit und von einfach tun dürfen, erleben durfte schon zuvor, muss ich jetzt nicht mehr irgendwie so ein Rebell später sein, sondern ich durfte das in meiner Jugend sein und kann jetzt zum Beispiel auch die Schönheit von Landeskirche verstehen, aber eben auch deren Grenzen, weil ich weiß, wie es auch sein kann, woanders.
Ich sitze ja jetzt in der FIG im Leitungskreis, wo ich so denke, so, wie bin ich denn jetzt hierher gekommen?
Ja, herzlich willkommen. Aber
ich bin gemeindelos.
Ähnlich. Ja, genau.
Man hat nichts gefunden. Nicht adaptionsfähig irgendwie. Aber ich hatte auch mit Landeskirche geliebäugelt. Ich habe mich sogar auf eine Pastorenstelle beworben von der Freikirche hier in Berlin. Auf zwei sogar. Die einen wollten mich nicht haben. Da war ich dann irgendwie zu. Da gab es nur wegen meiner Bewerbung gab es dann Streit im Ältestenkreis. Und bei der anderen habe ich dann die Bewerbung zurückgezogen, weil ich dann auch gemerkt habe, das ist eigentlich nicht mein Ding mehr. Deswegen Respekt, ja, Pastor sein, das ist schon eine krasse Sache. Ich weiß nicht, ob ihr da schon einsteigen könnt, aber hast du deine Frau dann auch kennengelernt im Rahmen der Jesus Freaks?
Ja, wir sind damals bei den Jesus Freaks in Zwickau zusammengekommen oder waren da gemeinsam erstmal unterwegs. Sie war dann auch mit in so ein Leitungsteam damit reingegangen, aber das war sehr wechselnd. Wir waren alle super jung und ich war 5 Jahre, glaube ich, älter. Wir waren 4 Jahre zusammen, bis wir dann irgendwann gesagt haben, wir wollen heiraten. Und das war dann die Zeit, als wir geheiratet hatten, sind wir damals dann aus Zwickau weggegangen, nach Jena zum Studium beide. Haben dann in Jena angefangen zu studieren und dort dann gemeinsam gelebt. Also wir hatten genau diese
Cheesefix-Schnittstelle. Ah ja, und ihr habt in Jena genauso dann geheiratet und oder seid zusammen noch in Zwickau
geheiratet? Nee, noch in Zwickau. Okay. Noch in Zwickau geheiratet, aber haben dann gemeinsam in Jena angefangen, dort zusammenzuziehen, Wohnung zu haben.
Mhm. Wir haben ja, Mirko und ich, wir haben ja beide auch eine gescheiterte Ehe sozusagen hinter uns. Und ich glaube, Mirko, wir haben uns noch gar nicht so richtig darüber unterhalten. Mich würde mal interessieren, wann kamen bei dir die ersten, kam da Zweifel auf, gerade so in der ersten Zeit, so vor der ersten Ehe, Gespräch und ja, bei dir?
Bei mir? Nee. Also wir hatten ja relativ lange Phase, wo wir überlegt haben, 4 Jahre sind ja in christlichen Kreisen nicht unbedingt alle zusammen, bevor sie heiraten. Und sondern wir hatten uns das ziemlich klar überlegt gehabt. Zumindest kann ich das jetzt von meiner Seite so sagen. Und ich war da all in. Für mich war das klar, so hey, das ist eine gute Sache. Wir haben ganz viel sozusagen Grundglaubensüberzeugung, unser Playfield sozusagen geteilt.
Ja, das war das gut. Sah auch von außen so aus. Also das war ja die Zeit, wo ich in Zwickau mit gewohnt hatte. Und da hat man sich schon so manchmal, man hat drüber geschmunzelt irgendwie, wenn ihr denn irgendwie euch über eure Zukunft unterhalten habt, weil so gefühlt immer ja mit Flipchart und irgendwie ganz vielen Stiften und so und was man halt alles irgendwie dann in Zukunft machen wollt zusammen und so. Und das sah immer sehr gut aus eigentlich. Also wo man so denkt, so Mensch, so eine Beziehung vorzubereiten oder so in der Beziehung zu sein und auch vorwärts zu gehen gemeinsam und so, sieht eigentlich sehr entspannt aus. Oder ja, entspannt, aber gesund. Also irgendwie sich über Sachen zu unterhalten. Also
ich glaube auch, dass wirklich vieles sehr gesund war.
Ja.
Wir hatten den Frank Heinrich, den kennt mancher auch. Der war früher Pastor bei der Heilsarmee und jetzt später lange Zeit im Bundestag. Der war zum Beispiel unser Mentor für uns als Paar. Also wir haben uns sogar als Paar auch einen Mentor gesucht gehabt und sowas. Also ich glaube, dass wir vieles gut gemacht haben, was dann auch im Scheitern, glaube ich, eine Kraft war, da nicht sich komplett zu zerstückhackeln.
Ja. Das ist ja immer noch das Gute, wenn man gut in Anführungsstrichen aus einer Ehe rausgehen kann. Ja. Aber jetzt dies Ding, wir hatten jetzt am Anfang ja schon so kurz dann rausgehört, dass es halt nicht so ewig lange Ehekrisen gab oder ewig lange irgendwie Probleme und so, sondern dass es dass du überrascht worden bist oder so? Oder wie war, also wie war der erste Sturm? Gab es einen Blitz und dann sofort Sturm oder? Ja.
Genau, also wir waren nach Jena gezogen, haben beide unsere eigenen Studien angefangen gehabt. Meine Frau damals an der Uni, ich an der FH. Und irgendwann kam ein Kommilitone zu mir und hat gesagt, hey, ich habe deine Frau gesehen im Kino mit einem anderen Typ. Und die waren da echt irgendwie miteinander vertraut. Das sah irgendwie nicht cool aus. Und ich will dich da jetzt irgendwie nicht einfach so stehen lassen, sondern habe das Gefühl, das finde ich irgendwie wichtig, dir zu sagen. Und das fand ich natürlich super gut, dass da irgendwie mein Umfeld jetzt nicht irgendwie rumgedruckst hat, gemacht hat oder sonst was, sich weggeduckt hat, sondern mich direkt da reingenommen hat. Und für mich war das echt so aus dem Blauen heraus. Also das war für mich überhaupt gar keine Anzeichen dafür oder sowas. Wir waren ein Jahr verheiratet. Also das ist nochmal ganz spannend, einfach auch so für die Einordnung. Das war direkt ziemlich genau nach einem Jahr. Und dann haben wir miteinander darüber gesprochen und ich bin mit ihr darüber ins Gespräch gegangen und sie konnte das ganz, ganz ehrlich zugeben, dass sie sich angefangen hatte zu verlieben. Und ich stand da, die Welt war heute anders als gestern.
Ja, krass. Also ich kenne zwei andere Geschichten von Männern, wo die Ehe, also wo es auch so praktisch so von jetzt auf gleich irgendwie so war. Der eine ist Martin Benz, wo er auch in seinem Buch drüber schreibt, wenn der Glaube nicht mehr passt, ist freitags weggefahren und sonntags halt wiedergekommen vom Seminar und dann lag ein Zettel auf dem Tisch, irgendwie, ich bin ausgezogen. Und der so, wir essen doch sonntags zusammen Kuchen und trinken Kaffee. Also aus dem Nichts heraus. Und das andere war auch ein Freund aus Norwegen, wo es auch so war, aus dem Nichts heraus, irgendwie ganz komisch. Was macht das mit einem?
Ja, es ist eben total verrückt, also, weil eben so eine Welt zusammenbricht. Und, ja. Und dann ja ganz viel Fragen losgehen, wie kann sowas sein und was habe ich da übersehen, man ist da ja irgendwie bei sich selbst und man hat so einen Wust, so, es ist ja irgendwie auch erstmal einfach so eine Wolke, die dann entsteht in solchen Zeiten, wo der Kopf auch erstmal gar nicht mehr klar ist und wo man irgendwie in so einer Gefangenheit drin ist, von einerseits meinem Wesen, was etwas machen möchte, das war ja mein Modus, den ich irgendwie so kannte und gleichzeitig aber mit einer Situation konfrontiert zu sein, wo man eigentlich selber erstmal nur begrenzt was machen kann, weil man ja nicht der war, der irgendwie jetzt was getan hat, wo ich tun konnte, sagen konnte, okay, jetzt weiß ich, was ich irgendwie ändern kann oder sonst was, sondern sie war da in irgendwie so ein Verliebtsein reingegangen. Genau, das, was wir miteinander gemacht haben und das hat gut funktioniert, dass wir von Anfang an ehrlich darüber gesprochen haben. Und also da gab es nicht irgendwie so diese Heimlichtuerei oder sonst was. Mit diesem ersten Tag war das präsent, war das auf dem Tisch und wir haben damit irgendwie arbeiten
müssen. Darf ich nochmal fragen, deine erste Reaktion, war das dann Wut oder Trauer? Warst du sauer auf sie, auf den Typen, auf dich selbst, auf Gott? Oder weißt du es nicht mehr?
Ich weiß es nicht mehr. Das ist nicht mehr so präsent. Ich weiß, dass dieses vorherrschende Gefühl durch diese ganze Zeit des Zerbruchs, den ich da erlebt habe, dass das Schmerz super präsent war. Ja. Und erst später habe ich überhaupt gelernt, wirklich in die Wut hineinzugehen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Wut bei mir nicht das war. Ich habe eine Tendenz, als Person viel zu stark irgendwie kopflastig zu agieren und sowas. Und ich vermute, dass das auch mein Modus war, der in dem Moment erstmal gegriffen hat. Also, okay, wo sind wir hier drin? Wie gehen wir damit jetzt um? Sowas. Aber, also ich habe gemerkt, dass da so ein Schmerz krass da ist. Und der dann noch abgefahrener geworden ist.
Aber wo war Gott in dem Ding? Ich denke mal ja, im Vorfeld hattet ihr ja schon so das Gefühl wahrscheinlich so, okay, wir gehen hier mit Gott zusammen durchs Leben und dann kretscht plötzlich das Leben da so rein. Wo war Gott? Und jetzt keine Pastorenantwort.
Nee, keine Ahnung. war, glaube ich, damals nicht mein größtes Problem. Weil Gott war immer noch der Treue. Aber ich war nicht mehr in einer treuen Beziehung. Also ich glaube nicht, dass ich damals groß mit Gott gerungen habe. Also das war für mich in dieser ganzen Phase nicht das zentrale Problem. Ja. Also ich hatte jetzt irgendwie für mich kein Glaubenskonstrukt, was potenziell Krisen oder sowas ausgeklammert hat. Das war mir selber nur sehr fern. Ja. Und die Krise dann in diesem ganzen Bewältigen, da ist Gott mir dann schon fremder geworden, weil ich gemerkt habe, dass diese Last, die auf einmal auf mir lag, dass ich die sozusagen durch meine Art, wie ich beten konnte und sowas, nicht mehr bewältigen konnte. Also da haben sich Dinge verändert, eher in der Art, wie ich Gott begegnen konnte. Ja. Aber ich war, glaube ich, da niemand, der irgendwie in diese große Warum-Schleife gekommen war oder sonst was. Das war nicht meine Baustelle.
Okay.
Wie waren die Krisen? Hattest du kleine Krisen vorher mal gehabt? Also ist das dein Muster gewesen schon, so, wo du wusstest, so bin ich einfach, ich gehe einfach durch, in Anführungsstrichen?
Also das Verrückte war, ich war echt einfach so ein Sonnenscheinkind. Ich bin von meinem Wesen eine frohe Natur. Ich habe, glaube ich, eine ganz gute Auffassungsgabe. Ich musste für die Uni und erfahren so nie lernen. Ich habe die Sachen einfach immer so en passant gemacht und die hat gut funktioniert. Also dieses 80-20-Ding, das hat bei mir in meinem Leben sehr gut funktioniert. Und das Verrückte war, dass Uwe Dahlke mal auf dem Freakstock, auf einem Seminar für Leiter gesagt hatte, Leute, die Leiter, die durch keine Krise gegangen sind, sind keine richtigen Leiter. Und ich weiß damals noch, dass mich das total irritiert hat, weil ich gedacht habe, also wenn ich mein Leben anschaue, nö, da gab es irgendwie keine Krisen. Und ich wusste dann in diesem Moment, okay, hier ist sie. Also das war relativ offensichtlich. Und zuvor hatte ich das irgendwie in so einer Dimension oder aber auch in kleineren Dimensionen nicht, weil ich immer irgendwie so ein positiver, angehender Mensch bin, der relativ schnell irgendwie immer auf den grünen Zweig kommt.
Mich würde aber noch interessieren, dann nochmal deine erste Reaktion danach. Ich meine, das werden ja Leute hören, unsere Sendung werden Leute hören, die selber gerade in der Krise sind oder die vielleicht nächsten Monat plötzlich einen Schiffbruch am Start haben, wo sie gar nicht mit gerechnet haben. Kannst du noch mal versuchen, rauszufriemeln, was war deine erste Reaktion, die ersten Tage, die erste Stunde, die ersten Wochen? Und würdest du sagen, da habe ich alles richtig gemacht? Oder würdest du sagen, nee, da hätte ich vielleicht was anderes machen sollen? Ja, ich meine, ich kenne einen guten Freund, hätte sich eine Flasche Korn gekauft und hätte sich erst mal die Kante gegeben. Der Nächste hätte Sport gemacht oder Seelsorge oder was weiß ich. Kannst du dich noch daran erinnern, was war so der erste Schlüssel, den du gedreht hast, den ersten Anker, den du geworfen hast?
Nee. Also ich kann dir sagen, dass meine Entscheidung damals war, sie hindurch zu lieben. Das war meine Entscheidung. Zu sagen, okay, wir gehen das gemeinsam durch und wir gucken, dass wir da irgendwie eine Lösung finden. Ich habe Sozialarbeit studiert, ich wusste, soziologisch gesehen scheitern ja Ehen, insbesondere im ersten Jahr und im siebten Jahr. Okay, wir fallen jetzt hier irgendwie in dieses Muster rein, wir brauchen Hilfe und lass uns das gemeinsam irgendwie wuppen. Und haben uns dann Paartherapie gesucht. Und diese Paartherapeutin hat relativ schnell gesagt, okay, sie möchte mit ihr weiterarbeiten und nicht mit uns als Paar.
Oh.
Was ich skurril fand, aber ich habe ja gesehen, wie es ihr damals ging. Sie selbst war damals auch wirklich in so eine Krise für sich gefallen und gekommen. Und habe gesagt, okay, wenn das der Weg geht, was dann eine Instanz, die von außen neutral draufschaut, das so sieht, dann möchte ich das akzeptieren, wenn ihr das gut tut. Und ich habe sie versucht, dahin durchzulieben. Genau. Ich war keiner, der sich irgendwie betrunken hat oder sowas. Ich habe eben super krass Schmerz gehabt. Also das war schon heftig. Also das hat mein Herz zerrissen. Genau. Also das war immens.
Kann ich gut nachvollziehen. Ja. Liebe, Emotionen, das geht immer total in die Tiefe. Und es ist ja auch, man heiratet ja nicht, man denkt ja schon, bis dass der Tod uns scheidet irgendwie. Das ist ja schon der Plan gewesen, so. Ne?
Ja, und ja. Was damit einherging, es wurde eben nicht besser. So, ne? Also diese erstmal so nett klingende Entscheidung, so ne, lieb sie hindurch, das hat eben für mich irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Ja. Weil dann irgendwie Stück für Stück rauskam, dass sie immer tiefer in diese Beziehung reingegangen ist, statt aus dieser Beziehung rauszugehen. Und dann kam eben neben diesem Schmerz von hier bist du irgendwie zurückgesetzt, du bist so, wie du bist, irgendwie nicht wert genug, kam da ganz viel Demütigung hinzu. Und das war für mich eben auch total fremd. Also sich da wirklich so irgendwie dadurch jemand, der ja irgendwie in einer gewissen Konstanz sagt, nein, diese Beziehung, die wir miteinander haben, funktioniert für mich nicht so. Ich habe woanders etwas, was mir gerade mehr wert ist. Und das war eine Zurücksetzung, die einfach brutal war.
Mhm. Verstehe.
Und irgendwann wurde es ja dann aber auch endgültig.
Genau.
Dass du wusstest, okay, jetzt bleibe ich allein.
Hast du am Anfang noch gedacht, es ist noch zu retten oder warst du sofort?
Ja, die ganze Zeit. Dieses Hindurchlieben irgendwie war bei mir diese Entscheidung, die ich getroffen habe. Also, ne, das war wie so, okay, das ist mein Pfad, den ich hier gehe und das habe ich versucht, aber wir haben eben, wie gesagt, irgendwie so diese verschiedenen Ebenen auch abgegrast, so, ne, miteinander sprechen. Okay, hat nicht funktioniert, ist ja nicht rausgegangen. Paartherapie. Okay, das lief bei ihr weiter, aber es hat auch nicht dazu geführt, dass sie irgendwie aus dieser Außenbeziehung da rausgegangen ist. Dann gesagt, okay, wir machen irgendwie eine Pause, ziehen auseinander, geben uns Raum. Sie hat gesagt, okay, in dieser Zeit, wo wir auseinanderziehen und jeder für sich mal arbeitet, versucht sie diese Außenbeziehung zu pausieren und hat aber auch in dieser Zeit nicht geschafft, da irgendwie einen wirklichen Cut reinzubekommen. Und so war für mich offensichtlich, egal was wir hier irgendwie versuchen, ich kriege da keinen Boden unter die Füße, dass das wieder zusammenkommt. Ja. Und das war schon hart. Mhm.
Klar. Klar.
Und für mich selbst habe ich dann angefangen, irgendwann zu sagen, okay, ich suche mir selbst jetzt therapeutische Seelsorge, um selber mich irgendwie emotional zu stabilisieren, die Dinge unter die Füße zu kriegen. Ich habe total viel geweint. Und das war so der erste Schritt für mich, um zu merken, okay, ich muss irgendwie selbst wieder gesund, ne? Weil ich merke, dass ich mit der Art und Weise, wie ich bin und tick und bisher das Leben bewältigt bekommen habe, das hier nicht funktioniert.
Ja. Und vorher hast du halt viel erstmal geguckt, okay, wie kriegen wir das gemeinsam hin? Und dann dieser Schritt zu sagen, okay, nee, jetzt muss ich mich um mich kümmern, jetzt muss ich gucken, wo ich bin.
Es waren keine getrennten Schritte, so, ne? Sondern das eine waren sozusagen die Handlungsstränge im Wir und die sind eben einfach alle ins Leere gegriffen. So, ne? Du kannst ja niemanden zwingen, dich zu lieben. Ja. Und ich war eben in dieser Hilflosigkeit und war ganz stark in diesem Schmerzding verfangen und habe gemerkt, das funktioniert nicht. Ich kann nichts machen. So, wo ich schon irgendwo akzeptieren musste, nee, diese Beziehung so, sie wird nicht funktionieren, wenn sie nur auf meiner Seite sozusagen gewollt ist. Noch. Und ja.
Aber wenn du sagst, genau, du konntest nichts machen oder konntest nichts machen, aber hast du dich, also was war denn der Entschluss irgendwie praktisch zu sagen, okay, ich gucke jetzt mehr zu mir. Hast du dich, ich sage jetzt mal, besoffen oder hattest du Freunde gehabt oder irgendwie eine göttliche Eingebung oder irgendwie, also was war letzten Endes der Punkt, dass du gesagt hast, okay, ich muss jetzt an meinem Weg einen Schritt weitergehen?
Also ich war so anhalt, ich habe ziemlich am Anfang schon angefangen zu lesen. Ich würde das erstmal vom Kopf
her. Intellektuell auch.
So, ne? Irgendwie diesen Wust, den ich habe. Genau, ne, das ist, ich habe so einen intellektuellen Zugang auch zu Sachen, ne? Yellowshack.
Den kenne ich auch.
Fand ich sehr, sehr gut. So ein bisschen eben aufzeigt, warum solche Geschichten passieren und so weiter, was für verschiedene Systeme dahinter liegen können und so weiter. Das war irgendwie so die kognitive Ebene. Aber die hat erstens nicht meinen Schmerz gelindert, so, und die hat faktisch ja auch an der Situation nichts geändert. Also das war eben so ein Handlungsstrang, den ich für mich hatte, um nicht rein in der Passivität zu sein. Und ansonsten in einer dauerhaften Hoffnung drin zu sein, wo du aber merkst, dass das Gegenüber viel, viel stärker rausgeht, statt Wege wieder in das gemeinsame Wir zu finden, ne? Da war für mich irgendwo klar, nee, ich kann sie nicht zwingen. So, ne? Und ich komme mit meinem Latein an mein Ende, und ich brauche irgendwas, um damit umzugehen. Und das war dann schon wieder eine kognitive Sache. Ich habe gesagt, ich möchte diesen Zerbruch, den ich hier erlebe, dieses unendlich viele Weinen und all das, was mit mir gerade passiert, ich möchte das nutzen. Das war wirklich so eine bewusste Entscheidung. Ich möchte in dieser Situation mich selbst anschauen, herausfinden, was sind meine eigenen Anteile daran und wie kann ich da drin irgendwie gesunden.
Das ist krass. Also ich kenne dich ja nun auch schon lange und so, aber das mal alles so zu hören, ist spannend. Also spannend ist jetzt das falsche Wort, aber intensiv, ja. Du hast vorhin gesagt, dass dich irgendwann die Beziehung mit dem Herrn, dass sich Sachen halt verändert hatten. Also du konntest nicht mehr so wie vorher irgendwie mit Gott unterwegs sein. Warst du misstrauisch? Also wenn vorher alles Sonnenschein war und mit Gott über Blumenwiesen hüpfen und plötzlich irgendwie wirst du so aus dem Leben gehauen, dass Gott doch vielleicht fies ist oder irgendwie so, also...
Ich, wie gesagt, also ich glaube nicht, dass ich ein Gottesbild hatte, was unterkomplex war.
Was heißt das, unterkomplex?
Also einfach was so einfach gestrickt ist. So. Es gibt ja oft so irgendwie, ne, dieser liebe Gott oder sowas, der irgendwie dafür sorgt, dass mein Leben gelingt und dass er irgendwie Tun-Ergehen-Zusammenhang, wenn ich brav bin und bete und in den Gottesdienst gehe oder irgendwas, dass er mich dann bitteschön auch segnen soll. Das hatte ich, glaube ich, nicht. Ja. Aber ich habe gemerkt, mein Zugang zu Gott funktioniert so nicht mehr. Also ich konnte nicht mehr diese normalen Gebete zum Beispiel beten, ne? Weil ich gemerkt habe, irgendwie, da passiert auch nichts damit. Also ne, ihn irgendwie da für meine Frau damals zu beten, hat nichts mit ihr gemacht, das hat nur begrenzt was mit mir gemacht. Ich fand es faszinierend, wie stark Leute mir immer wieder Gebet angeboten haben, weil ich ständig und überall geweint habe. Also das war total verrückt und das hat die Leute überfordert, weil die das ja nicht von mir kannten. No. Und ich habe ständig und überall geweint und dann hab ich gemerkt, dass das bei den Leuten auslöst, dass sie irgendwas machen wollen, dass sie damit nicht umgehen konnten. Ne? Und da habe ich dann so eine Nuance des Zynismus ein bisschen, ne, in mir gehabt, dass ich häufig gesagt habe, wenn es dir hilft, kannst du es gerne machen. Mhm. No. Und das habe ich schon erlebt. So, ne? Also wenn man mit so einer Überforderung konfrontiert ist, dass jemand, der eigentlich für ein funktionierendes Leben bisher stand, so Zerbruch erlebt und einem da irgendwie entgleitet emotional, dass das die Leute oft selber mit ihrem eigenen Glauben nicht tragen konnten und dann für mich beten wollten, wo ich aber oft das Gefühl hatte, eigentlich bin ich da gerade eher die Instrumentalisierung für eine eigene Schwierigkeit, das auszuhalten.
Was hätte dir geholfen? Also was hätte jemand machen müssen, um dir da ja, zu helfen, dir nah zu sein, also weißt du?
Ja, ja. Also einfach das Leben weiterzuleben. Also die Leute, die gesagt haben, hey, wollen wir gemeinsam Bier trinken, das hat mir total geholfen. Ich habe in bestimmten Bereichen in meinem Leben weiter funktioniert. Ich habe mein Studium irgendwie noch hingekriegt, gut und sowas. Also das hat funktioniert auf der Ebene. Und das war auch ein Segen, da einfach Menschen, die normal mit mir weiter studieren. das war dann da auch nicht ständig Thema oder sowas. Aber auch die Leute, die irgendwo gesagt haben, einfach, hey, wollen wir heute Abend gemeinsam ein Bier trinken, rausgehen, sonst was. Und das nicht die ganze Zeit geframed haben mit mir, du armer, elender Hund, wie geht's dir da jetzt gerade? Und ich habe angefangen mit Stundengebet. Also eine neue Form in der Spiritualität für mich gesucht, vorformulierte Gebete, mit einem Freund alle zwei Tage mich getroffen, gemeinsam gefrühstückt und morgens diese Stundengebete gebetet, die ja so aus dieser katholischen Tradition kommen, weil ich mich dann in diese Worte hineingeben konnte, die ich nicht selbst formuliert
habe. Ah ja, okay. Interessant. Also ich kenne dieses Stundengebet, kenne ich nicht, aber dieses Herzensgebet, das sagt dir bestimmt auch was. Das ist tatsächlich auch eine Sache, die ich versucht habe, in den Zeiten, wo ich nicht mehr beten konnte, das dann irgendwie noch zu tun, um irgendwie den Kontakt nicht abbrechen zu lassen, sag ich mal. Das ist sowas Ähnliches, oder? Stundengebet, ist es nicht auch so ein sehr ritualisiertes, ritualisierte Form des Gebets?
Genau, also das ist super ritualisiert, wo dieses Herzensgebet noch stärker kontemplativer, meditativ ist, ist das Stundengebet eben wirklich sowas, wo du die alten Psalmen, Antiphone hast und so weiter, Wechselgesänge, aber nicht Gesang, aber wir haben nicht gesungen, aber Gebete. Also das ist wirklich das, was in den Klostern da vorne gebetet wird. Wenn du ins Kloster gehst, dann machen das die Mönche mehrmals am Tag.
Vielleicht für den gewollten Zuhörer, wo kann man da Informationen zu kriegen? Gibt es da ein Buch, was du empfehlen kannst oder einen guten Podcast oder so?
Ja, es gibt also diese ganz klassischen katholischen Stundengebete, das Brevier, das ist sind kleine Heftlein, gibt es in millionenfacher Ausführung, weil das weltweit in der katholischen Kirche für die hauptamtlichen Priester eigentlich empfohlen ist, das täglich zu tun. Und aber es gibt auch in der württembergischen Kirche den Sebastian, ich weiß gerade nicht seinen Nachname, der hat eine moderne Form des Stundengebets rausgebracht. Da gibt es sogar eine Homepage und auch Podcast-Folgen dazu. Das ist auch eine total schöne Art Tageszeitengebet, heißt das, glaube ich. Das müsste ich nochmal raussuchen.
Wir packen es in die Shownotes. Also wenn du den Podcast hörst und so, guck dir in die Shownotes das an. Da wird ein Link sein, wo du draufklicken kannst.
Auch das Herzensgebet können wir da. Also da Andreas Ebert hat da ein Buch zugeschrieben. Der war ja so ein bisschen mein geistlicher Wüstenbegleiter, sage ich mal, in diversen Krisensituationen. Und das da steht eigentlich alles drin, was man braucht.
Also das kann ich, glaube ich, allgemein empfehlen, in Zeiten von so einem Zerbruch auch in der Spiritualität neue Formen auszuprobieren.
Ja.
Ja, wobei das Neue...
Also nicht neu in Form von modern, ne? Für ein selbst andere wäre wahrscheinlich das bessere Wort.
Und halt eben aber strukturierte Sachen, die helfen, also die vorgefertigt sind. Was du halt meintest auch, so mit Worten, die man halt selber nicht mehr findet, dass das halt hilft, also irgendwie sowas zu haben.
Ja.
Aber oft kenne ich das so, dass man denkt, ach nee, ich will das nicht. Das ist irgendwie nicht echt und all solche Sachen, sondern das ist ja ein Gebet aus dem Internet, was ich jetzt irgendwie ernsthaft bete, das kann ja nicht echt sein.
Die Frage ist, was trägt sonst? Wenn du merkst.
Nee, und mittlerweile trägt das auch. Also ich, ich kenne das ja auch. Ich war dann auch Tatsache länger mal in einem Kloster gewesen. Also länger, also 7 Tage.
Du bist echt ziemlich hart.
Diese ganzen, ja, ich hatte Nobby damals gefragt, irgendwie so, hey, hier Heiligenkreuz, ich will da eine Woche, nee, ich wollte 2 Wochen und auch fasten und so. Und meinte er so, ja, mach mal irgendwie 5 Tage mit Essen. Und ich so, nee, dann wenigstens 7 Tage. Ne? Und dann nach 3 Tagen war es schon anstrengend. Aber dieses Ding, Tatsache, feste Zeiten zu haben mit einem festen Gebet, mit einer festen Ausrichtung, war gut, das trägt. Und dann kommt dazwischen ja dann plötzlich doch etwas Eigenes. Also es lenkt einen ein bisschen so wie so Schienen und dann fängt man an, in den Zwischenräumen eigene Dinge dann wieder zu erleben, wachsen zu lassen und so. Ja.
Ich glaube, die Frage ist eher, wo kommt man her? So, also was hat man für einen Ausgangspunkt? Und meine Prägung war ja durch die Jesus Freaks eben sehr, sehr frei. So. Und da hat mir dann geholfen, weil ich gemerkt habe, okay, dieses sehr Persönliche mit Gott, Gott mein Freund und sonst was, das war nicht der Zugang, der mir in dem Moment geholfen hat. Und deswegen war für mich das andere eher das Ritualisierte, Kontemplative, was mir stärker in dem Moment geholfen hat. Und vielleicht ist es für jemanden, der eher von einer sehr geprägten Spiritualitätsform kommt, dann das Hilfreiche, in irgendwie in eine freie emotionale Gemeinde zu gehen, wo es ewig lange Lobpreisblöcke gibt, weil er da einfach mal einen Zugang zu seinen Emotionen findet. Ja, also ich glaube, ein Punkt ist, Lesson learned sozusagen, schau oder probiere auf eine andere Form.
Also ich hätte jetzt als Gegensatz nicht unbedingt das gesagt, was du gesagt hast, sondern eher so das Charismatische als Gegenspiritualitätsform, die dann bei mir nicht mehr funktioniert hat. Das Bekennen und Lobpreis und nochmal Lobpreis und Chandarasa und das Ganze hat bei mir dann gar nicht mehr funktioniert. Ganz im Gegenteil. Und dann war ich aber froh, durch diese alten Rituale und diese alten Gebetsstile doch irgendwie noch einen neuen Zugang zu finden, der dann sehr viel besser gepasst hat. Und das hatte ich auch letztens erzählt, also dieses ganze mega charismatische, das kann auch seinen Platz haben, hatte es auch, war auch wichtig für eine Zeit. Ich glaube, so diese Begeisterung und die Emotionen und so, die waren gerade für Anfang der Jesus Freaks Zeit auch wahnsinnig wichtig, weil man dann sehr viel Energie und Kraft daraus zieht und Motivation und so weiter. Aber dann in der Krise, im Schiffbruch selber, hat das nicht geholfen. Ganz im Gegenteil, es hat mich echt ein bisschen psychomäßig draufgebracht. So. Da war das andere bodenhaftiger und stabiler irgendwie. So. Weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine.
Definitiv. Ich glaube, dass die Wege sehr unterschiedlich sind. Und du und ich haben es ähnlich erlebt, aber andere werden es, glaube ich, anders erleben.
Für mich war zum Beispiel Lobpreis doch so eine Sache. Also ich bin ja nicht der große Lobpreiser mit Gitarre und so. Aber ich habe festgestellt, doch einfach eine Playlist bei Spotify, irgendeinen alten Vineyard-Lobpreis oder so im Hintergrund laufen lassen, hilft. Hilft, meinen Kopf sich ein bisschen zu entspannen und irgendwie durch gewisse Stürme, die einfach da waren, halt als Hintergrundmusik dabei zu haben. Und das war gut.
Ja, also was damals der Windows Media Player statt Spotify, aber.
Ja, also in meiner charismatischen Phase, da bin ich ja wirklich rumgelaufen und war im Supermarkt und habe irgendwie vor dem Eistresen plötzlich auf den Knien den Herrn angebetet, weil der Geist mich gepackt hat und habe versucht, so 24 Stunden durch in Sprachen zu beten und zu bekennen und Bibelstellen auswendig lernen und so weiter. Das war so für mich so eine Spiritualität, die ich in dieser Phase so für richtig gehalten habe. Und das hat dann aber im Schiffbruch nicht funktioniert. Also das hat mich nicht gehalten. Ganz im Gegenteil. Das hat mich richtig schräge teilweise draufgebracht.
Ja.
Das charismatische Zeug.
Aber
mag ich jemanden.
Aber ein bisschen fehlt das, ja.
Also wie gesagt, ich habe es jetzt schon 2-3 Mal so. Ich glaube, dass das für viele sogar ein sehr guter Zugang ist. So, weil da gerade die Emotionen Raum bekommen. Ja, es kommt eben darauf an, wo du herkommst. So, ne? Und Martin, du hast es ja jetzt auch 2-mal gesagt, so, ne? Du kamst eben von diesem Charismatischen. Deswegen, glaube ich, war für dich in der Zeit die Ergänzung eher im Herzensgebet, das zu führen. Aber wenn du eben die ganze Zeit von einem sehr kopflastischen Zugang kommst, der eben stärker Landeskirche oder wie auch immer geprägt war, dann kannst du gerade in diesem emotionalen Zugang auch, glaube ich, eine Lösung finden, ne? Glauben einen neuen Ausdruck zu geben.
Ja, bestimmt.
Also dran zu bleiben auf jeden Fall und zu suchen. Mhm. Also
ja, Gott Raum zu geben. So, ne? Also ich glaube nicht, dass Gott per se schweigen möchte, so. Sondern ich glaube, dass wir eben irgendwie in verschiedenen Zeiten unterschiedliche Frequenzen haben, wie wir ansprechbar sind. Ja. Und diese Zerbrüche in diesen Krisen, die führen dazu, dass manche Sachen nicht zugänglich sind, Und das ist aber auch notwendig, ja, weil ja diese alten Muster einem zu einer gewissen Weise nicht getragen haben. Und also, um dann nochmal auch einen Schritt wieder zurückzugehen, ich habe mich damals bewusst entschieden, zum Beispiel Therapie zu machen. Ganz bewusst Psychoanalyse zu machen, weil ich gesagt habe, okay, ich bin hier an den Punkt gekommen, wo gerade mein Leben abschmiert. Und wenn das schon mal so scheiße ist, das abzuschmieren, durchmachen zu müssen, und wenn sich das so beschissen anfühlt, dann würde ich wenigstens das nutzen, um dabei ein bisschen rauszufinden, wie ich als Person ticke. Ja. Und so war es eben auch mit meinem Gott. Diese eine Form, mit ihm Zugang zu haben, das hat nicht funktioniert. Also wollte ich rausfinden, wo Gott vielleicht auf einer anderen Frequenz jetzt
ist. Gab es denn auch mal eine Phase? Gab es auch mal eine Phase in deinem Schiffbruch, wo du das Gefühl hattest, ich steige hier aus? Oder war das für dich nie ein Gedanke, aus dem ganzen Glaubensding auszusteigen?
Aus dem Glauben aussteigen? Nee, glaube ich nicht. Ich habe gemerkt, was die Grenze von christlichen Strukturen sind. Also wie gesagt, dass Gemeinschaften relativ schnell überfordert sind und gerade eben auch in so einem Kontext von Jesus Freaks, wo eben es sehr homogen ist, wo wir ja nicht zu viele alte Leute dabei hatten, die schon viel Weg gegangen sind. Zwickau wie Jena waren sehr junge Gruppen. Das hat da an Ressourcen so ein bisschen gefehlt. Und ich habe gemerkt, so dieses ganze Seelsorge-Ding war für mich nur begrenzten Zugang. Also diese therapeutische Seelsorge war der Hammer. Das war für mich ein unendlicher Segen, weil die einfach richtig, richtig fachlich gut war. Aber diese ganzen, lass uns mal drüber sprechen und irgendwie wieder neu den Herrn finden und es unters Kreuz bringen oder irgendwas, Seelsorgeansätze, die haben für mich überhaupt alle nicht getragen, weil die mir nicht fachlich genug waren. Und ich habe bewusst sozusagen in diesem Zerbruch dann ganz, ganz weltliche Therapie gesucht, weil ich Antworten aus einer Fachlichkeit auch hören wollte und eine Auseinandersetzung mit mir, die jetzt nicht von diesem Christlichen überformt ist. Und da habe ich auch diesen Entschluss getroffen, dem komplett Raum zu geben und auch das nicht von meinem religiösen Denken vorfiltern zu lassen. Also wisst ihr, was ich meine? Man hat ja schnell irgendwie so gewisse Scheuklappen, wo man sagt, naja, das und das ist aber okay und das ist nicht okay. So. Also ich kann da so eine Anekdote erzählen, als er irgendwann mal mir empfohlen hat, in den Puff zu gehen. So, ne? Da kam ich dann an diesen Punkt, wo ich gesagt habe, okay, möchte ich das jetzt oder möchte ich das nicht? Und ich habe gesagt, ich möchte mich auf alles einlassen, was der mir irgendwie empfiehlt und macht. Und habe mich dann dagegen entschieden, aus einem moralischen, normalen, weltlichen Abwägen, dass ich einfach die Struktur von Prostitution und sonst was nicht unterstützenswert finde. Aber diesen Grundgedanken dahinter zu sagen, okay, ich möchte das jetzt nicht alles immer nur irgendwie religiös überformen, das hat mir total geholfen.
Aber ist das etwas, was bei dir jetzt gut war, weil du generell deinen ganzen Schiffbruch sehr analytisch durchgegangen bist? Also jede Aktion, eine Reaktion und mache ich dies, kommt das und so? Oder würdest du sagen, das ist vielleicht grundsätzlich eine gute Idee für jeden, sich dem mal auszusetzen? Also jetzt schwierig, eine pauschale Antwort zu geben.
Nee, es gibt verschiedene Ebenen. Ja, ich weiß, was du meinst. Also erstens, Psychoanalyse brauchst du ein bisschen kognitiven Zugang. Also wenn du keine Lust hast, über Sachen nachzudenken, ne, über deine Kindheit nachzudenken, über deine Persönlichkeitsstruktur nachzudenken, brauchst du keine Tiefenpsychologie oder Psychoanalyse machen. Da bist du in einer Verhaltenstherapie oder sowas besser aufgehoben oder im systemischen Ansatz. Also da empfehle ich schon immer mal den Leuten, auch bewusst mit Menschen zu sprechen, welche Art an Therapie mache ich. Und weil ich wusste, ne, dass ich tendenziell einen kognitiven Zugang habe, habe ich bewusst Psychoanalyse gemacht. Grundsätzlich würde ich jedem empfehlen, in Krisenzeiten Therapie zu machen. Das ist etwas, was dir einfach hilft, dich zu verstehen, weswegen bin ich dahin gekommen, wie ticke ich darin, was hilft mir irgendwie wieder Boden unter die Füße zu kriegen. Da gibt es meiner Meinung nach immer noch, auch gerade für uns Jungs, zu stark irgendwie ein Verständnis, dass das nur Opfer machen. Und diese therapeutische Seelsorge war auch unendlich gut. Also mich wirklich leiden zu lassen von geistlich-fachlichen Menschen, ne, wieder gemeinsam Dinge vor Gott zu bringen, anzuschauen, Gottes Stimme da drin zu hören gemeinsam und sich da einfach führen und tragen zu lassen. Und das habe ich damals aber irgendwann gestartet, weil du ja in so einer Therapie auch nicht sofort Platz findest immer. So, ne? Aber das habe ich auch selbst bezahlt, also das war jetzt nicht super teuer, aber das war eine Entscheidung zu sagen, okay, ich möchte das, dafür zahle ich auch was, weil das verfügbar ist. Und das hat mir total gut getan. Und glaube ich auch, dass das grundsätzlich gut tut.
Ja, vielleicht wäre das auch etwas für die Shownotes, dass wir mal aufschreiben, weil du hast jetzt ja schon 3 oder 4 unterschiedliche Therapieformen genannt. Wenn wir die mal so ein bisschen auflisten und aufschlüsseln, was es eigentlich gibt, und gerade vielleicht auch so diese Grundgedanken, so wenn man eher analytisch ist, vielleicht in die Richtung mal gucken und so, weil sonst, wenn du irgendwo in der Krise bist und denkst, okay, ach, jetzt mache ich Therapie, ich wüsste nicht, was jetzt irgendwie das Richtige wäre oder wo ich auch nachgucken könnte, müsste. Ja. Ich sollte mir das irgendwie mit reinnehmen.
Genau. Und da, also jetzt auch noch so ein Fachlichkeitstipp, das Entscheidende ist, dass die Beziehung zwischen dir und dem Therapeuten gut ist. Du musst das Gefühl haben, diese Person kann ich vertrauen und kann mein Herz da öffnen. Das muss nicht leicht sein, dann kommst du wahrscheinlich im Normalfall eh nicht an die Substanz. Es ist immer anstrengend und es muss anstrengend sein. Aber das hat man auch untersucht, wenn die Beziehung zwischen Therapeut und Hilfesuchenden nicht qualitativ gut ist, dann kommst du nicht an gute Ergebnisse. Und unsere Krankenkasse zahlt dir alleine 8x5 Probesitzungen. Ja, weil auch die Krankenkassen festgestellt haben, dass es hinten raus viel teurer ist, wenn du mit einem unguten Grundgefühl in diesem Ding unterwegs bist, als dass du lieber nochmal woanders hingehst, sagst, hey, ich schaue mir den an oder die an und vielleicht ist es da im Matching einfach besser. Da war ich von Anfang an.
Und man muss auch, als Christ hat man ja nochmal dieses extra Ding, dass man irgendwie klarkriegen muss, ist für den Therapeuten der Glaube eher eine Flucht aus den Problemen? Also wird irgendwann der Therapeut einem versuchen, den Glauben auszureden? Ja? Oder kann er damit arbeiten und ist er dem grundsätzlich positiv gegenüber eingestellt? Also ich habe auch eine Menge Therapie gehabt, auch Einzeltherapie gehabt. Und das habe ich gemerkt, das war schon wichtig, dass man es relativ schnell anspricht und sagt, hier, ich habe Glauben und ist das ein Problem für dich oder eben nicht so?
Also wo ich ein bisschen davor, ich würde es noch ergänzen, ein professioneller Therapeut müsste das stehen lassen können. Also wenn da jemand sehr irgendwie konträr ist, das wäre für mich ein Indikator für Unprofessionalität, wo ich es auch hinterfragen würde. Wo ich kritisch wäre, ist, wenn man in so eine Therapie geht und selber erstmal zu stark irgendwie so ein Glaubensmonitoring macht und abcheckt, ist der jetzt irgendwie rechtgläubig für mich genug. Weil ich glaube, da kommt man schon wieder viel zu stark ins Bewerten, ins Taxieren und sowas. Es geht darum, einfach sich nackig zu machen und sich helfen zu lassen. Und darauf zu vertrauen, dass Gott die Dinge gut führt. Es muss eben emotional stimmen. Und natürlich, wenn der Typ dir irgendwie sagt, dein Glaube, das ist ein bisschen behämmert, dann musst du es vielleicht wieder fragen. Aber vielleicht brauchst du auch mal jemanden, der dir sagt, dein Glaube ist behämmert, weil vielleicht ist er eben.
Wobei man heutzutage, zumindest in Berlin, kannst du froh sein, wenn du überhaupt einen Therapeuten findest. Ne? Also du hast nicht so die Qual der Wahl. Genau. Verhaltenstherapeut, Psychoanalyse ist ganz schwer zu kriegen. Also lange Wartezeiten, 4, 5, 6 Monate, Jahre teilweise.
Aber das ist es wert, darauf zu warten, weil es geht darum, dich grundsätzlich anzuschauen. So, und es geht nicht um schnelle Lösungen. Die schnellen Lösungen hättest du selbst gefunden.
Nachdem nun diese Erkenntnis bei dir da war, irgendwie, okay, das wird nicht gut gehen, dann kam die Scheidung oder wie ist es dann weitergegangen? Also ging das relativ schnell dann zu Ende?
Also emotional hat mir am meisten geholfen der Punkt, als ich irgendwann gehört habe, dass sie von diesem Typ schwanger ist. So. Weil da kam ich an den Punkt, loszulassen. Okay. Weil dann wusste ich, okay, die gehört zu dem Vater ihres gemeinsamen Kindes. So, und das ist ein neues Familiensystem. So, lass es gehen und akzeptiere es, Simon, und hab nicht wieder diese Hoffnung. Weil natürlich, wir waren irgendwann ausgezogen und räumlich getrennt und damit kannst du ja dann dieses Trennungsjahr bewusst angehen. Wir haben dann eben auch irgendwann diesen Scheidungspapierkram und sowas angegangen gehabt. Aber ich war natürlich emotional immer noch, irgendwo hast du immer diesen Resthoffnung gehabt. Oder ich zumindest. Hm. Ich hatte diese Resthoffnung, dass das irgendwie wieder zusammenfindet. Ja. Und da war für mich wirklich erst die Zäsur, als ich dann noch schwanger war.
Ja, wie heißt das so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne?
Ja.
Ja. Ja, und dann warst du allein irgendwie in Jena, hast weiter studiert. Und wie ist es mit dem Herrn dann weitergegangen? Also diese neue, oder doch die neue Ebene irgendwie zu beten, mit deinen Stundengebeten, aber auch die anderen Sachen. Wie ist es weitergegangen?
Ja, Frage, wie ist es weitergegangen? Ich habe mein Studium absolviert, habe das hingekriegt. Und sie war aus der gemeinsamen erweckten Landeskirche, in der wir damals gemeinsam waren, war sie dann rausgegangen, weil sie für sich auch da auf der Ebene ganz viele Fragen hatte. Und deswegen hatte ich da neben den Jesus Freaks weiterhin aber auch eine landeskirchliche Gemeinde, in der ich dann zu Hause war und auch zuvor schon immer mitgegangen war. Und das hat mir weiter gut getan. Und ich habe dann aber auch irgendwann gemerkt, dass ich einen Schnitt machen möchte mit Jena als Ort, wo wir uns zwar ja grundsätzlich immer noch über die Wege gelaufen sind und sowas. Und hatte da dann mein Sozialarbeitsstudium beendet und bin dann in die USA gegangen und habe da ein bisschen gelebt gehabt. Und
echt? Wie lange?
Das waren mehrere Male. Die längste Zeit war dann mal 6 Monate, aber zuvor auch schon kürzere Fenster gewesen. Ich habe da dann angefangen, diese ganze Multisite-Frage zu erforschen und zu machen.
Dann, welche Frage?
Multisite, eine Kirche an mehreren Standorten. Das habe ich damals dort kennengelernt gehabt und habe dann ja entschieden, dass ich in Heidelberg nochmal einen Master in Theologie studiere. Bin deswegen dann auch ein bisschen auf diesen landeskirchlichen Track gekommen. Genau. Also das war dann für mich auch nochmal so ein emotionaler Cut, neben irgendwie so, ne, dieser Hoffnung, keinen Raum mehr zu geben und zu sagen, okay, das Ding ist durch, zu sagen, okay, ich verlasse auch diese Stadt und gehe in eine andere Stadt oder gehe erstmal ins Ausland, war dann wieder zurück. Und irgendwann kam dann auch eine neue Beziehung, die sich so angebahnt hat. Das war vielleicht noch ganz spannend, wo ich eigentlich emotional noch gar nicht wirklich offen dafür war, für eine neue Beziehung. Aber ich eine Person getroffen habe, die, wo wir gleich krass verbunden waren und sowas, wir das so ein bisschen angebandelt hatten und dann aber auch gesagt hatten, okay, wir machen hier einen Stopp, weil ich noch nicht geschieden war, und gesagt haben, okay, solange bis die Scheidung nicht durch ist, auch wenn emotional alles durch war, weil sie schon schwanger war, die andere, meine damals noch Frau, haben wir gesagt, okay, wir machen einen Stopp. Und jeder geht seinen Weg und ich melde mich, wenn meine Scheidung durch ist. Und das haben wir dann damals gemacht. Und dann sind wir da auch weiter zusammengekommen.
Ah, okay.
Ja. Naja, aber es ist gut, die Sachen für sich selber ordentlich zu machen, ja. Also ordentlich. Also, dass man sagt, so passt das für mich, ja.
Ja,
ja, krass. Und das ist ja jetzt auch. Ich hatte, als wir das getestet haben, sind da ja plötzlich auch Kinder bei dir rumgehüpft und so. Das heißt, zweite Ehe ist nett.
Ja, das ist das Schöne. Gott ist gnädig. Und einfach nochmal das Ganze selbst zu erleben. So, ne? Das Privileg des Neuanfangs. Manche Sachen sind desillusioniert. Du weißt, dieses Grundding, dieser unvoreingenommenen Liebe, die von der Perspektive unzerbrüchlich ist, der Kopf war gelutscht. So, ne? Also du gehst ganz anders in eine Beziehung. Und ich weiß zum Beispiel, dass es heilsam für mich war, wo ich länger danach mit meiner jetzigen Frau zusammen war, wie ich zuvor in Beziehung und Ehe war. Wo ich gemerkt habe, okay, wir haben ein Zeitfenster hinter uns gelegt, so, ne? was ich zuvor nicht geschafft hatte. Und eben nochmal zu erleben, so einfach geliebt zu werden, so wie man ist. So, ne? Weil das war ja zuvor dieses Gefühl, was ich die ganze Zeit irgendwie erleben musste und was ich auch erst in der Therapie übrigens geschafft hatte, überhaupt eine Wut zu entwickeln. Das war dann eine Ausgangsfrage ja Martin gewesen. So, ne? Ich hatte mich stark in diesen Schmerz hineingegeben und der Therapeut hat mir erstmal geholfen, überhaupt wütend zu sein, um wieder eine Augenhöhe herzustellen und sonst was. Das musste ich echt lernen. Dafür war ich zu verkopft und Sachen. Und das war ein Privileg, jetzt wieder das neu zu erleben. Ich darf in Beziehung sein. Ich darf Ehe nochmal neu erleben. Ja. Und es war für uns echt dankbar, dass ich natürlich keine Kinder hatte und solche Sachen.
Genau. Ja, da können wir, glaube ich, alle Amen zu sagen.
Ich habe ja auch stationäre Therapie gemacht und da hatten wir so eine Gruppe, wo wir dann immer so gemeinsam gesagt haben, meine Wut ist gut, meine Wut ist gut. Wie so ein Mantra.
Ja. Ja, ich glaube, dass das vielen Deutschen eher fremd ist. Also da gibt es andere Menschen, die haben da einen direkten Zugang. Aber ich glaube, so der Durchschnittsbürger ist da eher geprägt, sich treu in seine Schlange anzustellen. Und wenn sich jemand vordrängelt, ist eher zu akzeptieren.
Wir kommen langsam ans Ende dieser Show. Simon. Ein Satz, zwei Sätze, irgendeine Lebensweisheit, wo du sagst, so, okay, das wäre meine Postkarte an die Nachwelt.
Wenn andere Menschen neben dir abschmieren, steh ihnen bei. Löse nicht ihre Probleme, weil das war mein Modus. Ich habe immer versucht, Probleme zu lösen, aber mir hat es selbst nicht geholfen, wenn Leute versucht haben, mein Problem zu lösen, sondern mir hat es geholfen, wenn Leute einfach mir beigestanden haben. Weine jede Träne, wenn du selbst in einer Krise bist. Es gibt keine Abkürzung. Weine jede Träne.
Okay. Ja.
Und mich hat Krise weicher gemacht. Zerbruch hat mich weicher gemacht. Ich finde es immer noch eine Baustelle, diese Herzensnähe zu behalten. Aber ich habe darin, in dieser Krise haben Menschen zu mir einen Zugang gehabt, wie sie es zuvor auf der Herzensebene nie hatten. Und das war ein Privileg. Und was für mich jetzt so ein Ring ist, das immer wieder zu erspüren und da auch drinnen und das mir in gewisser Weise zu erhalten. Also du erkennst manchmal in der Krise Dinge, die danach notwendig sind, da dran zu bleiben. Weil die Krise natürlich ein besonderes Fenster ist.
Ja.
Und danach braucht es Arbeit, diese Erkenntnis aber weiterhin in deinem Leben zu behalten.
Cool. Vielen Dank.
Ja. Dann sagen wir vielen Dank, Simon.
Genau.
Danke, Martin. Danke, Mirko.
Ja, es ist spannend, sowas mal am Stück zu hören. Also man unterhält sich ja so dann doch nicht irgendwie beim Kaffee mit Leuten, sondern ja, also oder vielleicht vereinzelt mal. Aber wir machen das jetzt ja hier doch schon Tatsache zum vierten Mal mit Michi Sengle, die Show, die wir nochmal extra aufnehmen, weil das Mikrofon kaputt war. Aber das so am Stück so oft von Leuten zu hören, Geschichten zu hören, ist besonders. Also ja, und schön, dass die Leute immer noch mit dem Herrn unterwegs sind. Das ist halt das Ding, ne?
Ja.
Manchmal sogar als Beruf.
Ich mag ihn sehr.
Ja.
Genau.
Cool. Dann machen wir Feierabend, Martin.
Und alle, die es gehört haben, die möchte ich motivieren, das hier zu abonnieren. Es lohnt sich. Ihr hört andere Geschichten. Danke euch, Mirko und Martin.
Genau.
Gast sein durfte.
Jeder Stiftbruch ist anders.
Ja. Die nächste Show kommt in 2 Wochen wieder. Überall da, wo es Podcasts gibt, abonniert das einfach. Gerne gebt uns Sternchen, wo immer ihr diesen Podcast hört. Empfehlt uns weiter.
Ja.
Aber es wird uns freuen zu hören, wie es euch mit diesem Podcast geht.
Genau.
Gebt Feedback.
Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne Fragen stellen,
auch
Rückfragen. Wärst du bereit, wenn jemand persönlichen Kontakt zu dir sucht, dass wir da vermitteln können oder so, wenn er noch eine Rückfrage hat?
Ja, aber wer mich googelt, okay, findet mich auch so als Fahrer. Wenn du eingibst, Pfarrer Simon Roth, dann landest du, okay, auf unserer Kirchen-Homepage und findest meine Kontaktadressen, okay, und alles.
Dann schreibt bitte ihn direkt an, nicht uns. Ich habe immer noch nicht fest herausgefunden, wo man bei Instagram beim Handy die Nachrichten schreibt. Ich hasse Instagram.
Das ist so neumodisch. Ja,
ich finde es auch. Das ist so an mir vorbeigegangen.
Du musst drüber wischen.
Ich hätte auf dem Freakstock.
Bei mir muss man nach, auf dem iPhone muss man nach links wischen. Dann kommst du rechts zu den Nachrichten.
Keine Ahnung. Nee, ich war auf dem Freakstock und dann hatte ich mich mit einem unterhalten, der so die Social Media Sachen fürs Freakstock macht und dann irgendwie so: Ja, hier ist XY, irgend so ein Mädel, ist eine christliche Influencerin für Deutschland, bla, alles und so. Und dachte ich so: Ja. Und wusste halt nicht, was ich mit ihr reden sollte. Meinte sie, ja, ich nutze kein Instagram. Meinte sie, ob ich denn Twitter nutze. Meinte sie, auch nicht.
Das heißt übrigens X.
Genau. Ja, aber wir sind jetzt auf Instagram. Wir probieren es.
Ja, Mirko, du hättest dir einfach deinen Blog empfohlen. Genau.
Ja, damals. Ich habe noch Reis die Domain. Baby hieß der, ne? Aber jetzt haben wir den Podcast. Das ist unser neuer Blog. Also, Segen. Bis dann.